HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Jonka Sänger, Tochter. Nicht eine Tochter, sondern eine der Töchter von Valentin Sänger, der heute 100 Jahre alt geworden wäre, wenn er nicht vor 30 Jahren gestorben wäre. Valentin Sänger, seit Kaiserhofstraße 12, seiner Autobiografie, seinem Überlebensbericht, ist mit Ludwig Börne, Anne Frank und der Familie Rothschild wohl einer der berühmtesten Repräsentanten der jüdischen Stadtgeschichte von Frankfurt am Main. Wir sprechen heute also über eine Frankfurter Familiengeschichte, und zwar aus den Augen einer Tochter. Gastgeber Johann Schelljem. Freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Jonka Sänger. Wo kommt denn dieser Vorname her?
Dieser Vorname Jonka ist ein bulgarischer Name. Und mein Vater hatte während des Krieges eine Zufallsbekanntschaft auf der Straße getroffen, eine Bulgarin, um die sich wüste Geschichten ranken. Auf jeden Fall hatte er eine Liebesgeschichte. Er beschreibt das auch in der Kaiserhofstraße. Und als meine Mutter dann mit mir schwanger war, gab es ein Geschäft in der Nachkriegszeit, das bulgarische Sachen verkauft hat. Und dann kam angeblich meine Mutter auf die Idee, mich nach dieser Geliebten zu benennen.
Das klingt nach einer sehr toleranten Beziehung.
Meine Mutter war sich, glaube ich, der Liebe meines Vaters immer sehr sicher.
Fangen wir mal in dieser Familiengeschichte aus dem Augen Jonka Sängers von vorne an. Da ist ja 1959 in einem kleinen Konzertsaal mit einem noch kleineren Publikum, die Sängerin will erst gar nicht, obwohl sie weltberühmt ist in Israel, aber wo ist schon Israel, da tätschelt eine wohlmeinende, unbekannte Tante einer Neunjährigen den Kopf. A goldiges, jiddisches Maidlach. Was haben Sie da gedacht?
Ich war verblüfft. Ich war dort mit meiner Tante, der Schwester meines Vaters, Paula. Meine Eltern waren irgendwo für mehrere Tage und ich bin mit ihr in dieses Konzert gegangen und habe sie dann nach dem Konzert gefragt, was war denn das? Wer hat mir denn da warum so über den Kopf gestrichen? Was haben die gemeint? Und dann erzählte mir Paula, dass ihre Familie, die Familie meines Vaters, jüdisch ist. Ich war total verblüfft, weil ich war bis dahin immer davon ausgegangen, dass es eine russische Familie ist, weil mein Opa mir auch Russisch beigebracht hat. Also er ist gestorben, als ich knapp 4 war. Sehr viel konnte er mir nicht beibringen, aber ein bisschen hat er mir beigebracht. Von dem Jüdischen war nie die Rede.
Zu Hause stand auch ein Samowar.
Genau. Den hatten meine Großeltern mitgebracht, als sie 1906, glaube ich, aus Russland geflohen sind.
Von wo?
Vom Schwarzen Meer, in der Nähe von Odessa.
Und das waren Juden oder war das schon eine gemischte Familie?
Das waren Juden. Das war eine jüdische Familie. Mein Opa war beteiligt an der Revolution 1905, die da niedergeschlagen wurde und musste ein Jahr ins Zuchthaus. Und als er dann entlassen wurde, sind er und meine Großmutter nach Deutschland geflohen, über mehrere Umwege, weil sie waren gleichzeitig Kuriere für die Bolschewiki.
Also er war kein Koalitionist, der sein Heil in der Gründung eines Nationalstaates für Juden gesehen hätte.
Nein, nein, er hat an die Weltregierung des Kommunismus geglaubt.
Ja. Gut, davon werden wir ja noch ein bisschen hören. Das heißt, bis 1930 sind die Sängers zwar nicht in die Synagoge gegangen, nehme ich an, weil später erzählen sie, außer an Yom Kippur hat man sie dort nicht gesehen, aber sie sind in die Gemeinde gegangen und haben an Speisungen teilgenommen für die ärmere jüdische Bevölkerung in Berlin.
In Frankfurt dann schon.
Ah.
Das war schon in Frankfurt. Die waren nur ganz kurz in Berlin, so vielleicht 1-2 Jahre und sind dann nach Frankfurt gekommen. Haben dann hier in Frankfurt auch ihren Namen angenommen. Ursprünglich hieß die Familie Rabisanowitsch. Damit hätten sie wahrscheinlich nicht überlebt. So. Sie waren auf einem Niveau jüdisch wie so Christen, die an Weihnachten in die Kirche gehen. Das heißt, sie haben die Söhne beschnitten, so wie Christen ihre Kinder taufen. Gelegentlich sind sie wohl am Schabbes in die Synagoge gegangen. Die hohen Feiertage wurden jetzt auch nicht eingehalten als hohe Feiertage, aber man ging dann schon in die Synagoge und so.
Wann haben Sie Ihren Namen geändert von Rabbi Zanowitsch zu Sänger?
Wann ganz genau, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das hatte was damit zu tun, dass Sie als Kommunisten klandestin gelebt haben. Und in diesem Zuge, um nicht nachvollziehbar sein zu können, wurde der Name in Sänger geändert.
Also noch in den 20er Jahren?
Noch vorher.
Was wissen Sie über das Jugendleben Ihres Vaters?
Das Jugendleben meines Vaters war zunächst ein ganz beschütztes in der Familie. Mein Vater ist 1918 geboren, darum hat er ja heute 100. 1933 änderte sich das Leben natürlich gewaltig. Bis dahin hat er ein, glaube ich, ziemlich wildes Jungenleben in Klicken gelebt, wie andere auch, nicht jüdisch.
Er hatte einen kleinen Bruder, ja. Alex, und eine große Schwester.
Genau, er hatte diese Paula, die mir gesagt hat, dass ich aus einer jüdischen Familie komme. Ich sage das übrigens immer noch so, auch wenn das der Halacha nicht entspricht.
Weil ihre Mutter keine Jüdin
genau,
ist. Irmgard,
genau.
Die große Liebe ihres Vaters.
Genau. Also es gab die anderthalb Jahre ältere Paula und es gab den 3 Jahre jüngeren Alex. Alex hat nicht überlebt. Paula hat überlebt. Mit Walli zusammen.
Alex hat nicht überlebt, und zwar nicht im KZ, in den Gaskammern, sondern er hat nicht überlebt an der Front, weil er wurde eingezogen. Wissen Sie, warum er als Jude eingezogen worden ist?
Die Familie war nicht als jüdisch bekannt. Die Familie lebte im Untergrund. Also sie war schon sichtbar, aber nicht weder als jüdisch noch als kommunistisch, was sie ja waren, sichtbar. Sie lebten als Russlanddeutsche, versteckt in Frankfurt. Und versteckt meint immer, die Identität war versteckt. Sie als Person waren nicht versteckt. Sie waren immer staatenlos. Sie hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Und 1944 gab es so etwas, es nannte sich Letztes Aufgebot. Und da wurden auch die Staatenlosen eingezogen, also auch mein Vater und sein Bruder.
Ich will noch mal zu der Tochter rüberspringen. Also in das Jahr 1959 und dem Selbstbewusstsein einer Tochter, was ja doch etwas über diese Familie aussagt. Also diese Tochter ist knallstolz und läuft jetzt durch die Gegend und findet sich topfit, weil Samovar, russisch, jetzt auch noch irgendwie jüdisch und dann irgendein Schuss Sahne zigeunerisch, das sei topfit. Und wir wissen als Einzige in der ganzen Klasse, dass es Gott nicht gibt. Also erklären Sie mir, wie kommt diese Chuzpe, wie kommt dieses Selbstbewusstsein zustande und was sind das für seltsame Komponenten in diesem 9-jährigen, ja, Stolz, wieder die gängige Lehrmeinung, weil Sie hatten ja auch evangelische Religionslehrerin, eine, die fand, dass Hitler doch auch einiges Gutes vollbracht habe.
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die mir immer vermittelt hat, dass wir etwas Besonderes sind, dass ich etwas Besonderes bin. Wir sind aufgewachsen in einem Arbeiterviertel. Wir haben dort gelebt.
Im Kamerun?
Im Kamerun, im Gallusviertel. Und
in Frankfurt.
In Frankfurt, genau. Und wir waren dort halt die einzige intellektuelle Familie. Mein Vater war Journalist, meine Mutter hat auch geschrieben. Zum Beispiel haben meine Eltern, wir haben im zweiten Stock gewohnt, so einer kleinen Notwohnung, 2 Zimmer ohne Küche und Bad, aber das war jetzt damals nichts Besonderes. Die haben immer einen Matchsack runtergelassen vom zweiten Stock, weil da morgens 6 verschiedene Tageszeitungen reingepackt wurden. So, also wir waren immer etwas Besonderes. Ich war klein, dünn, schwarzhaarig, hatte den Vornamen Ionka, nahm nicht am Religionsunterricht teil, war nicht deutsch, ich war staatenlos. Und ich hätte nie mit irgendjemandem tauschen wollen, weil uns wurde immer vermittelt, uns, also meinen Geschwistern und mir, dass es toll ist, so wie wir sind. Und deshalb bin ich immer davon ausgegangen, dass alles, was meine Familie mir beigebracht hat und was ich denke, besser ist als das, was alle anderen denken und von sich erzählen.
Wie haben Ihre Eltern überlebt? Kaiserhofstraße 12. Vielleicht, bevor wir dazu kommen, sollten wir eine Musik spielen aus Ihren Musikwünschen. Was wäre denn da? Wäre da Ernst Busch besser oder was Jiddisches?
Ich glaube, in der Zeit wäre Ernst Busch besser, weil das war ja kurz bevor dann der spanische Bürgerkrieg auch ausbrach.
Ja. Dann spielen wir die Musik von Paul Dessau, Spaniens Himmel, und den Gesang Ernst Busch mit den Kameraden der Internationalen Brigade. Das ist ein Lied aus dem spanischen Bürgerkrieg.
Ja, genau.
Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Dem Faschisten werden wir nicht weichen. Schickt er auch die Kugeln hageldicht.
Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Jonka Sänger. Gastgeber Jochanan Schelliem. Spaniens Himmel. Gesang Ernst Busch mit den Kameraden der Internationalen Brigade. Musik Paul Dessau. Jonka Sänger, wie muss ich mir diese Überlebensgeschichte vorstellen? Wie haben Ihr Vater, Ihre Mutter wo überlebt, sich wovon ernährt?
Zunächst mal nur mein Vater. Meine Mutter kam ja erst nach dem Krieg wirklich ins Spiel. Nein, sie kam vorher schon. Ich erzähle es gleich. Die Familie hat überlebt, unter anderem dadurch einmal, weil es diese Namensänderung schon sehr früh gab. Dann war meine Großmutter jemand, die schon sehr früh ganz viel getan hat, dass die Familie im vorhin genannten Sinne unsichtbar wird. Es gab gefälschte Stammbäume und so etwas. Es gab aber auch die Pässe, in denen mosaisch unter Religionszugehörigkeit eingetragen war. Und es gab diesen Polizeiwachtmeister Kaspar. Das war ein nach Revierpolizist, der die Familie kannte und der eines Tages zu meinen Großeltern kam und gesagt hat, er hat mosaisch mal ausradiert aus den Pässen, weil in der heutigen Zeit sei das möglicherweise nicht ganz ungefährlich. Und später hat er sogar sie veranlasst, die Papiere als verloren zu melden, sodass er neue Papiere erstellen konnte, wo dann unter Religionszugehörigkeit freireligiös oder so etwas stand. Und das war ein wichtiges weiteres Überlebenselement. Und wie alle, die in Deutschland überlebt haben, gab es natürlich 100.000 Wunder und Zufälle. Also wirklich 100.000. Also es war in der Straße, in der Jugendgang meines Vaters natürlich bekannt, dass er jüdisch war. Bekannt im Sinne von, man ahnte es. Und er wurde auch als Jude angesprochen, als Jid, ja. Na, du Jiddle. Das war gar nicht selten. Aber die haben alle dicht gehalten. Oder sie haben einfach nur nicht verraten. Man darf sich das gar nicht unbedingt als so aktiven Akt vorstellen. Aber es langte ja schon, dass jemand eben nicht aktiv wurde. Das war so das eine große Wunder. Dann gab es kleinere Wunder, wie Sie ja schon erwähnt haben, sind meine Großeltern, mein Großvater zur jüdischen Abendspeisung gegangen. Die Familie hatte ganz, ganz wenig Geld. Und bis 1939 gab es in der jüdischen Gemeinde jeden Mittag eine Abendspeisung. Dort hat mein Opa das Essen für die Familie geholt, einmal am Tag. Und bei einer SA-Razzia wurde sein Pass eingesammelt. Walli war dabei, die Kinder wurden nicht belangt. Und dieser Pass kam glücklicherweise wieder in die Hände dieses Polizeiwachtmeisters Kaspar, der natürlich furchtbar aufgeregt war, weil es ihm auch hätte an den Kragen gehen können. Also auch da wieder eine Überlebensgeschichte. Oder mein Vater hatte Unterbauchschmerzen. Starke, sodass er zum Arzt musste. Unterbauchschmerzen hieß, irgendwie musste er sich ja wohl frei machen. Also haben sie irgendeinen Arzt aus der Nähe genommen, wo mein Vater zur Abklärung dieser Schmerzen hinging, Jugendlicher, der er damals war. Er sitzt in diesem Wartezimmer, verängstigt mit Schmerzen Und der Arzt kommt rein, ruft den nächsten Patienten auf und er sieht, dass der SA-Stiefel anhat unter seinem weißen Kittel. Mein Vater, wie gelähmt, rennt nicht davon, bleibt sitzen. Und dieser Arzt erkennt natürlich, dass er beschnitten ist. Und wochenlang hatte mein Vater Angst, dass jetzt die Deportation kommt. Man darf nicht vergessen, die jüdischen Leute wussten ja, was ist alle. Ja, vielleicht ein bisschen mehr noch als die nicht-kommunistischen Juden. Es passierte nichts. Und nach dem Krieg hat er rausbekommen, dass dieser Arzt auch noch mehr Juden geschützt hat. Oder mein Großvater hat russische Fremdarbeiterin bei den Adlerwerken betreut. Er war damals schon im Pensionsalter und wurde aber gebeten, das zu tun.
Betreut heißt was?
Betreut heißt, er hat ihnen geholfen bei allen gottmöglichen Behördensachen und so. Also Fremdarbeiterin. Und er hat sie, was streng verboten war, auch nach Hause eingeladen. Und da war offensichtlich eine dabei, die das dann verraten hat. Und dann kam mein Großvater in den Gestapo-Keller in der Lindenstraße. Mein Großvater sprach Zeit seines Lebens kein Deutsch, nur Jiddisch. Die haben es nicht erkannt. Der war dort eine Nacht, sprach nie darüber, was dort passiert ist. Aber er kam ungefoltert und lebend nach dieser Nacht wieder zurück. Also es gäbe noch ganz viele andere Wunder, aber das waren jetzt mal so ein paar.
Hat denn Paula ihren Mund gehalten? Hat Valentin dann Flugblätter kleben, verteilen, verfassen, drucken? Hat er das eingestellt und dann hinterm Ofen gesessen und gehofft, dass alles bitte ganz schnell vorbei sein möge?
Walli hat eine kleine Betriebsgruppe gehabt, die gleichzeitig eine Widerstandsgruppe war. Nein, es gab eine kleine Betriebsgruppe, eine kleine kommunistische Zelle, die er gegründet hat bei der Firma Fries und Sohn. Und Söhne oder und Sohn, ich weiß es gar nicht. Das war das eine. Das zweite war, die hatten eine kleine Widerstandsgruppe, die sich immer im Hintertaunus getroffen hat. Da war auch Paula dran beteiligt. Walli selbst hat das nie Widerstandsgruppe genannt, weil die Aktionen, die die gemacht haben, in seinen Augen viel zu klein und unbedeutend waren. Aber immerhin, sie haben Flugblätter entworfen, haben die irgendwo hingeklebt, über die Plakatierung des Stürmers zum Beispiel. Und ich kann dazu noch sagen, was mein Vater unter Heldentum verstanden hat, war schon ziemlich faschistisch geprägt. Also ein Held musste 2 Meter groß sein, breite Schultern haben und ein Schwert in der Hand. Also das war er definitiv nicht, er war das absolute Gegenteil davon. Deshalb hat er sich nie als Held gesehen.
Jonka Sänger, dann gehen wir nochmal in diese Tochterrolle. Erzählen Sie von der Entstehung dieser Familie Sänger, dieses in Frankfurt weltberühmten Nationalhelden Valentin Sänger.
Doch Held.
Ja, aus Frankfurter Sicht, aus stadtgeschichtlicher Sicht ganz bestimmt, weil Frankfurt ja sowieso ein halber Held ist dabei, weil er nicht verraten, nicht verpetzt, wie man in Frankfurt sagt, worden ist.
Ja, das war natürlich, dass er das beschrieben hat in der Kaiserhofstraße, war für die Stadtgesellschaft oder ist für die Stadtgesellschaft wichtig, weil daraus natürlich gestrickt wurde. Also bitte, so schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Die Sängerfamilie war die einzige Familie, die überlebt hat als Familie, muss man dazu sagen. Sonst gab es einzelne Menschen, die überlebt haben, aber nicht eine ganze Familie.
Auf die frühe Nachkriegszeit kommen wir noch. Aber die Mutter, Irmgard Sänger, die hat er ja schon als junger Betriebsaktivist gekannt. Kannte auch seinen Kumpel Heinz. Und der hat dann die Irmgard, die schönste Frau der ganzen Gruppe, geheiratet.
Ja, Fries und Sohn, meine Mutter war dort als Sekretärin, mein Vater war technischer Zeichner zu der Zeit und das war eben diese kleine Betriebsgruppe, zu der auch Heinz Kräuter gehörte, der Vater meines Bruders Rüdiger und Walli war in Irmgard verliebt. Er war ein enger Kumpel von Heinz Kräuter. Und Irmgard war im Nachhinein immer verblüfft, dass Walli, obwohl sie ja gespürt hat, dass er verliebt ist, nie Annäherungsversuche gemacht hat. Es war eben für ihn als Juden, als beschnittener Jude, sehr gefährlich. Also Heinz bekam Irmgard, die haben geheiratet, die haben einen Sohn bekommen und haben sich dann getrennt, nachdem meine Mutter mein Vater meine Mutter besucht hat. Die waren evakuiert irgendwo in Mittelhessen.
Während des Kriegs, nach dem Krieg?
Nach dem Krieg. Während des Krieges sind sie evakuiert worden und das war dann nach dem Krieg, ist mein Vater dorthin, hat Irmgard besucht. Heinz war noch nicht aus Gefangenschaft zurück und die haben sich heftig verliebt. Das muss so 1948 gewesen sein. Ja, und Heinz kam zurück. Die Ehe hat nicht mehr funktioniert. Vielleicht auch, weil meine Mutter in einen anderen Mann verliebt war. Und meine Mutter ist dann einfach mit meinem Bruder, dreijährig, nach Frankfurt gefahren, ist in die Kaiserhofstraße, hat geklopft und hat gesagt, hier bin ich jetzt. Mein Vater hat sich gefreut, alle anderen haben sich gegraust. So.
Und zwei Jahre oder anderthalb Jahre später kamen dann Sie, Jonka.
Ich kam ziemlich genau 9 Monate später. So, also das ging ratzfatz. Das ging ratzfatz und natürlich war das für meine Großmutter war schon gestorben. Die war 1944 an einem Herzversagen gestorben. Aber mein Opa lebte noch und Paula lebte noch. Und das war natürlich eine doppelte Katastrophe, weil sie war nicht nur eine Schicksal, also eine nichtjüdische Frau, sondern sie war ja noch nicht mal eine Genossin. Also das war die Katastrophe pur. Eins von beidem hätte sie mindestens sein sollen.
Und der Großvater stand, wie hieß der Großvater eigentlich?
Jakob.
Und der Großvater
Jakob
stand,
eigentlich Moische.
Und der Großvater stand am Fenster täglich, so beschreibt Valentin Sänger das in diesem Ammann-Band Kurzer Frühling, und wartete auf seinen Sohn Alex, der doch gleich kommen müsse, weil jetzt die Kriegsversehrten nach Hause kämen. Und die Kaiserhofstraße war eine Trümmerlandschaft.
Ja.
In dieser Trümmerlandschaft entdeckt, und das beschreibt Valentin Sänger da auch, also eine Bibliothek mit faschistischen Büchern. Da wohnte ein überzeugter Nazi und war eben ausgebombt worden. Und die beiden, also ihr Großvater und ihr Vater, suchten nach Brennholz und nahmen, was sie so fanden. Und dann bürdete er sich unnützerweise jede Menge faschistischer Bücher auf und ordnete sie in sein Regal rechts oben, um nicht zu vergessen, was gewesen ist. Was hat diese Tochter Jonka Sänger von der Arbeit, von dem, ja, vielleicht von erstmal definiert hat sich ja die ganze Familie als kommunistisch, alles was aus Russland kam, war gut. Was hat sie von der politischen Aktivität und auch von der beruflichen Erfahrung ihres Vaters erfahren?
Mein Vater hat in den 50er Jahren, in den frühen, für die SVZ gearbeitet, die Sozialistische Volkszeitung. Das war eine Tageszeitung, eine kommunistische. Und er war dort Kulturredakteur. Und ich war einfach oft als Tochter mit dort. Meine Eltern waren oft unterwegs, weil sie morgens vor den Betrieben Flugblätter verteilt haben. Die Wohnung war immer rappelvoll mit Genossen. Es wurde diskutiert, Tag und Nacht, vor allem Nacht. Und wir hatten ja eine winzig kleine Wohnung. Mein Bruder und ich schliefen im Wohnzimmer. Das heißt, wir waren immer eingebunden. Und ohnehin war es so, dass wir auch immer was sagen durften. Also wir bekamen nie den Mund verboten.
Ist das schon die Nordweststadt oder Kaiserhofstraße 12?
Das ist das Gallusviertel. Also das ist zunächst die Kleierstraße und dann die Mainzer Landstraße, diese beiden Wohnungen. Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist in der Kleierstraße und die etwas größere Wohnung dann in der Mainzer Landstraße.
Jonka Sänger, erinnern Sie sich an kulturelle Ereignisse? Das Schauspiel, gab es das damals schon?
Meine Eltern waren, Vater war Kulturredakteur, ständig im Theater. Harry Buckwitz inszenierte damals dort, er holte zum Beispiel Brecht. Der Kaukasische Kreidekreis und, glaube ich, auch die Mutter Courage mit der Helene Weigel. Das war beides auch etwas, was in Frankfurt gespielt wurde. Meine Eltern waren da sehr intensiv beteiligt. Und ich muss sagen, das waren einfach beide. Meine Mutter war in hohem Maße ebenfalls kulturinteressiert. Ich kann auch sagen, es wurde immer gelesen. Es wurde immer bei Tisch auch gelesen. Es wurde permanent diskutiert. Also unvorstellbar, ein Abendessen ohne engagierte Diskussionen, die sich für Außenstehende vielleicht wie Streits angehört haben, aber nie so von uns empfunden wurde. Es waren einfach zugespitzte Auseinandersetzungen.
Hat der Vater etwas erzählt von seiner Arbeit als Journalist? Hat er diese journalistische Arbeit, die er doch mit seiner Frau geteilt hat. Haben Sie, Jonka Sänger, als Tochter was von erfahren?
Ich wurde zum Beispiel in der Zeit, als er Korrespondent war für BDP, ADN, wurde ich oft mitgenommen, wenn hessische Menschen interviewt wurden. Also zum Beispiel der Pfarrer Niemöller war so jemand, den fuhr man immer an, um bestimmte Fragen ihm zu stellen. Es gab auch noch andere linke Pfarrer, die zu den Interviewpartnern gehörten. Ich saß dann immer im Auto mit einem Buch und war dabei, durfte immer mit dazu oder auch nicht, je nachdem, wie ich das wollte. Das war sicher etwas, was ich sehr hautnah mitbekommen habe, diese Zeit. Vielleicht kann man auch noch erwähnen, dass es bei uns häufig Hausdurchsuchungen gab. Das habe ich natürlich auch erlebt und erfahren. Ansonsten war ich eher in die journalistische Arbeit meiner Mutter involviert.
Da müssen wir eine Sache thematisieren, bevor wir die nächste Musik spielen. Und zwar hat das auch eine Hausdurchsuchung zur Folge gehabt. Es war eine Recherche von Valentin Sänger über ein ehemaliges Mitglied des Nationalsozialistischen Rassebiologischen Forschungsinstituts. Das war Dr. Eva Justin, die an Sinti- und Roma-Forschung gemacht hat, so nennen wir das jetzt mal freundlich, im Dritten Reich. Und die war nach dem Krieg im Sozialamt in Frankfurt untergekommen. Und das hat Valentin Sänger gemeinsam mit Irmgard Sänger recherchiert. Und dann kam die Polizei, die politische Polizei, zu Valentin Sänger, hat ihn stundenlang verhört und wollte seine Reportage in der Hessenschau verhindern. Da ist er von Heinz Brakemeier, der hat im Hessischen Rundfunk, im Fernsehen gearbeitet, gedeckt worden. Haben Sie etwas von dieser Geschichte erfahren, außer dass die Polizei bei Ihnen zu Hause war und durch Ihr Zimmer getobt ist?
Ja, das war natürlich Gesprächsthema zu Hause. Eva Justin war Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt. Und sie sind kontaktiert worden von Sinti und Roma. In der Familie hießen die Zigeuner und sie haben sich selbst auch Zigeuner genannt, die sie darauf aufmerksam gemacht haben. Und dann haben sie es recherchiert. Und Hessenschau besteht ja aus vielen kleinen Sendungen. Und Wolf Hanke, der damals, glaube ich, der Chef der Hessenschau war, wenn ich mich recht entsinne, hat beschlossen, dass eine ganze Sendung, also die gesamte Sendezeit der Hessenschau, nur für dieses Thema sein soll. Die hatten es intensiv recherchiert und hatten Eva Justin eingeladen zu einem Interview, den ich wusste, was auf sie zukommt. Und dann an diesem Tag, wie gesagt, wurde mein Vater bei einer Hausdurchsuchung mitgenommen. Verhaftet kann man sie ja nicht sagen. Er wurde mitgenommen zum Verhör. Wolf Hanke rief dann meine Mutter an und sagte, ich weiß, dass Sie mitrecherchiert haben. Können Sie das übernehmen, dass wir das heute Abend senden können? Und meine Mutter war absolut unerschrocken. Hat gesagt, selbstverständlich mache ich das. Und hat es dann auch, glaube ich, ziemlich bravourös gemacht. Die Enttarnung von Eva Justin.
Was hatte die im Krieg gemacht? Was hatte die im Dritten Reich gemacht mit Sinti und Roma?
Die war mitbeteiligt, glaube ich, an Deportationen, aber auf jeden Fall an Sterilisationen.
Gut, da war sie als nationalsozialistische Funktionärin nicht allein in deutschen Forschungs- und Sozialabteilungen. Da gab es ja auch einige Leute aus dem Umfeld von Mengele, die dann später in Frankfurt gearbeitet haben. Von Verschür ist ein Name. Ernst Klee hat ja eine sehr harte Arbeit als Seiteneinsteiger bezeichnenderweise machen müssen und gemacht und da ein ganzes Lexikon zusammengestellt.
Mengele war übrigens nochmal in der Universität nach dem Krieg, hat Benjamin Ortmeier recherchiert, wurde da aber auch nicht verhaftet.
Valentin Sänger hat seine Recherchen um die Nachkriegskorruption in Frankfurt am Main, um den holländischen Faschisten beispielsweise Henrik de Clos, der im Schutz der Amerikaner Bestechungsgelder eingenommen hat, oder um den Polizeipräsidenten Klapproth, der einerseits eine sehr eigensinnige Position hatte, aber andererseits selber im Frühling 1951 ersoffen ist in einem Polizeibestechungsskandal, als irgendwelche Menschen einen Lastwagen voller amerikanischer unverzollter Zigarettenhops genommen haben und die halbe Polizei damit beteiligt war. Und Klapproth dann so aufgeregt war, dass er da dem Staatsanwalt was gesteckt hat und später einen Meineid geschworen hat, womit er abgestürzt ist. Also das waren wichtige Themen, dieses Nachkriegsschwarzmarktgemängel und wahrscheinlich auch die antisemitischen Äußerungen des Oberbürgermeisters zu Zeilsheim, wenn wir direkt nach dem Krieg uns das ansehen, wo die Juden des Schwarzhandels beschuldigt werden und gesagt, ja okay, das ist ja, wie wir schon immer gesagt haben, deren Einkommensquelle. Die schacheln mit allem, was nicht nied- und nagelfest ist, wobei alle anderen das auch gemacht haben. Das war eben die Nachkriegszeit. Also gegen diese Ungerechtigkeiten hat er sich stark engagiert. Erinnern Sie da Momente, Diskussionen, die zu Hause geführt worden sind?
Ich erinnere zunächst mal, dass bei uns ein Strom von Überlebenden ein- und ausging. Viele hatten eine tätowierte Nummer. Das war mir ein völlig vertrauter Anblick. Und alle einte die Überzeugung, dass es nicht einfach wieder so weitergehen dürfe. Das waren Genossen und Juden. Das war wenig Unterschied, wurde da gemacht. Und es wurde also immer diskutiert, was können wir tun, dass dieser Adenauer-Staat nicht überhand nimmt, dass Gerechtigkeit einkehrt, dass diejenigen, die Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist auch, mein Vater hatte sich entschlossen, in Deutschland zu bleiben. Er war Schriftsteller, er hätte sich nicht vorstellen können, in einer anderen Sprache zu schreiben. Er war auch total untalentiert, was Sprache betraf. Also es war eine realistische Einschätzung, so wie ich das sagen kann. Also er hat sich entschlossen, hier zu bleiben. Und er hat sich auch notwendigerweise an manchen Stellen so unempfindlich gemacht. Das heißt, er hat dann nicht genau hingeguckt. Aber es gab immer wieder Situation, wo er dann eben sehr mutig war mit meiner Mutter zusammen und Dinge auf den Tisch gebracht hat. Wir Kinder wussten immer, dass wir nicht zu dieser Mehrheitsgesellschaft gehören und waren immer stolz auf die Eltern, dass sie was dagegen getan haben. Ich muss das so allgemein sagen, weil ich schon noch sehr klein war um diese Zeit. Ja.
Lassen Sie uns Ihren zweiten Musikwunsch realisieren. Sie hatten sich einen Titel gewünscht. Ich lese mal 80 R und 70 Zi.
Ja, ich kann sagen, dass bei uns zu Hause immerzu jiddische Lieder gespielt wurden auf dem Plattenspieler. Deshalb können wir alle so ein ganz kleines bisschen Jiddisch. Und das ist eben eins von denen, die mitgesungen wurden. Dann 80 R und 70 Zi.
Aha, das heißt, es dreht sich um ein Paar.
Um ein Ehepaar, das Hochzeitstag feiert. 50-jährigen Hochzeitstag.
Und wer ist Theodor Bickel, sings Jewish Folk Songs bei Bainbridge Records?
Das ist ein amerikanischer jüdischer Entertainer aus New York.
80 er und 70 sie.
Achtzig R und siebzige sie, achtzig R und siebzige sie. Es ist heint akkurat geworden, 50 Jahr, als sie leben in einem das alte Por. Sie haben so geältert, guckt euch sie, achtzig R und siebzige sie, achtzig R und siebzige sie. Chodsch der Seide mit der Babbe seinen Korb zum Klein, nor der Seide mit der Babbe seinen Molleichen. Mit dem spitzigen Berdelle, mit dem Geudel, sie. 80 und 70 sie. 80 und 70 sie.
Theodor Bickel sang vom Hochzeitstag eines jüdischen Paares. 80 und 70 sie. Conducted by Fred Hellermann. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Jonka Sänger, Gastgeber Johanan Schelje. 80 er und 70 sie. Ein jiddisches Paar wie Irmgard und Valentin Sänger. Wir hatten angesprochen den Einstand von Irmgard Sänger in die Hessenschau, denn Ihre Fertigstellung dieser Zigeuner-Reportage in Anführungsstrichen, beziehungsweise diese Reportage über Eva Justin, die Dame aus dem Nationalsozialistischen Rassebiologischen Forschungsinstitut, die dann bei der Stadt Frankfurt untergekommen war, ist der Einstand von Irmgard Sänger gewesen, die ja dann in noch viel stärkerem Maße eine Fernsehjournalistin geworden ist als Valentin. Wann wurde denn Valentin im Bewusstsein der Stadtöffentlichkeit Jude, der berühmteste Nachkriegsjude, wenn ich das mal ungeschützt sagen darf? Mit Frankfurt liest ein Buch, ist das zumindest für die Gegenwart zutreffend.
Mein Vater hat dieses Buch Kaiserhofstraße geschrieben, und zwar ausgelöst durch eine Kur, die er gemacht hat. Gab ja damals diese Kuren, die Angestellte machen konnten. Er war Angestellter des Hessischen Rundfunks. Er war damals, glaube ich, schon Wirtschaftsredakteur. Und er ist in eine Kurklinik gekommen. Und in dieser Kurklinik der Chefarzt hat gerade, Hohlfeld hieß er, hat gerade eine Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Dieser Chefarzt hat gesehen, dass mein Vater ziemlich viele Bücher da stehen hat. Die haben sich so ein kleines bisschen angefreundet. Und er hat ihn dann gefragt, ob er bereit wäre, mit ihm Gespräche zu führen, die dieser Hohlfeld für seine Ausbildung brauchte. Und im Zuge dieser Gespräche, ich will es mal nicht Therapie nennen, dieser therapeutischen Gespräche, hat mein Vater, glaube ich, das erste Mal kompakt an seiner jüdischen verfolgten Geschichte gearbeitet. Und er hat noch während der Kur angefangen, die Kaiserhofstraße zu schreiben und hat mindestens 3/4 in dieser Zeit auch schon fertiggestellt. Diese Kuren waren damals 4-wöchig und die letzten 2 Wochen hat Walli geschrieben, geschrieben, geschrieben. Irmgard kam zu Besuch. Er hat ihr natürlich vorgelesen, vorgelesen, vorgelesen. Und dann hat Eva Demski, eine Freundin, hat dafür gesorgt, dass der Luchterhand Verlag das Manuskript anguckt. Es wurde intensiv lektoriert und veröffentlicht und war sofort ein großer Hit. Und damit war mein Vater bekannt als jüdischer Überlebender in Frankfurt und wurde dann auch hofiert als Jude und wurde selbst jüdischer, als er vorher war. Hat sich selbst mit seinem Jüdischsein viel intensiver auseinandergesetzt.
Jonka Sänger, wenn wir auf die Jonka gucken, wo haben Sie sich engagiert, Ihre Betriebsgruppe oder was auch immer, Ihr Puna entdeckt?
Ja, ich bin auch so atheistisch, dass Puna für mich nie in Frage gekommen wäre. Ich war Teil der Studentenbewegung, eher ein bisschen späterer Teil der Studentenbewegung. Ich habe mich als Linke verstanden, habe an Häuser und anderen Kämpfen teilgenommen, wenn auch nie in erster Reihe. Ich bin ein Feigling, im Gegensatz zu meinem Vater bin ich wirklich einer. Ja, war immer in Wohngemeinschaften, habe, bis ich wirklich sehr erwachsen war, in Wohngemeinschaften gelebt. Ich würde mich auch heute noch als Linke bezeichnen, wenn auch als entpolitisierte Linke. Das heißt, ich gehe manchmal auf Demonstrationen und ich entdecke jetzt auch mehr von meiner jüdischen Seite, weil ich über die Aktivitäten, die zum Beispiel das Jüdische Museum rund um die Familie Sänger entfalten wird. Vielleicht kann ich ganz kurz erwähnen, dass wenn das Jüdische Museum im November 2019 wieder eröffnet wird, es einen Sängerraum gibt und die Konzeption ist, dass auch die jetzige Familie, also nicht nur die Kriegszeit und die unmittelbare Nachkriegszeit, sondern schon bis in die Jetztzeit rein. Das heißt, ich beschäftige mich aus diesem Grund sehr intensiv mit der Familienvergangenheit und Gegenwart. Ich selbst habe eine patrilineare Gruppe, das heißt Vaterjüdinnen und Juden, die sich alle 2 Monate bei mir zu Hause zum Frühstück treffen und über ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede sprechen, über ihre Kränkung oder Nichtkränkung, Teil des Judentums sein zu dürfen oder eben auch gerade nicht. So, also ich selbst beschäftige mich viel intensiver mit diesen jüdischen Wurzeln, als ich das ursprünglich getan habe. Ich habe mich als Jüdin gefühlt, obwohl ich nie auch nur ansatzweise gläubig war. Ich war immer mehr jüdisch als alles andere in meinem Bewusstsein. Ja. In meinem Bewusstsein war ich immer mehr jüdisch als alles andere. aber ich habe nie damit gehadert, dass ich jetzt nicht in einem offiziellen Rahmen jüdisch sein durfte.
Die Familie Sänger wird im neu ausgebauten jüdischen Museum ein Teil der jüdischen Geschichte Frankfurts sein, so wie die Familie Frank und die Familie Rothschild. Einfach eine andere Gruppe. Ist ja in dem Fall ein Licht auf ein doch bis dahin weniger beleuchtetes Kapitel. Also wie hat man überlebt? Hat man überleben können? Also in Berlin sprach man in der Forschung dann von U-Booten, also Menschen, die durch die Hilfe anderer überlebt haben, jüdischen Menschen, die der Deportation entgangen sind. Ihr Vater hat sich ja sehr untypisch verhalten in dieser Nachkriegszeit, in der doch viele Juden sich eher geduckt haben und gesagt haben, du mach nicht so ein Gewese um dein Judensein, du weißt, was da passieren kann, also sei ein bisschen still. Das war eine andere Geschichte. Hat er denn über diese drückenden Jahre mal gesprochen? Waren die ein Thema für die Familie, für die Familiengeschichte
Sänger? Die 50er Jahre.
Die 50er, 60er Jahre. Das ging ja bis zur Studentenbewegung auf alle Fälle.
Ja. Wir haben uns in dieser Zeit in einer Blase bewegt als Familie. In einer Blase von Überlebenden, Linken, jüdischen und nichtjüdischen Kommunisten und Sozialisten, und in dieser Blase waren wir. Über den Journalismus hat mein Vater natürlich auch nach außen gewirkt, oder meine Eltern, ich muss es wirklich im Plural sagen. Es gab dennoch ein Bewusstsein, sich eher verstecken zu müssen mit dem, was man als Jude ist und später auch vielleicht als Kommunist ein bisschen, weil die Angst vor der Mehrheitsgesellschaft, die war schon da. Und ich würde da gerne eine ganz kurze Anekdote erzählen. 1954 war die in aller Munde diese Fußball-Weltmeisterschaft, die Deutschland gewonnen hat. Wir sind wieder wer. Und ich kann mich erinnern, dass es in unserer Familie eine ganz starke Bedrückung darüber gab. Denn im Gallusviertel zogen Horst Wessellied singende Horden durch die Straße, unmittelbar nachdem der Sieg bekannt war. Also so, alle hingen an Radioapparaten und dann wurde Horst Wessellied singend durch die Straßen gezogen. Und das war genau der Albtraum meines Vaters.
Das Lied geht um einen Helden der Nazizeit.
Genau, das war die SA-Hymne der Nazizeit. Und das ist sofort Deutschland erstarkt und es erstarkt sofort der Nationalismus und mit ihm im Gefolge immer die Angst, auch wieder der Antisemitismus. Also von daher, wir haben immer erst am Radio, dann am Fernsehen gesessen und haben immer gegen die Deutschen gehalten. Immer. Also wegen dieser Bedrohung.
Was würden Sie in einem Satz als Vermächtnis, als Credo der Familie Sänger fassen, weitergeben wollen?
Immer auf der Seite der Schwachen stehen und Gerechtigkeit üben wollen, stolz darauf sein, anders zu sein und an sich selbst glauben, als Person.
Danke, Jonka Sänger, dass wir haben so lange so präzise Tachles reden können. Luciano Pavarotti ist nie deprimiert, egal was er singt. Ach, ich habe sie verloren. Aus Orpheus und Eurydike von Christoph Willibald Gluck haben Sie sich als Geleitmusik für den Ausgang dieser Sendung gesucht.
Das war ein Lied, das mein Vater sehr gerne gesungen hat. Deshalb.
Valentin Sänger, die beiden Bücher, Kaiserhofstraße 12, Schöffling Verlag, Kurzer Frühling, Ammann Verlag. In einem der 100.000 Antiquariate finden Sie das. Ich finde es sehr lesenswert und sehr spannend. Hätte gerne, dass es wieder verlegt werden würde. Piero Gamba dirigiert das Philharmonia Orchestra. Jochen Anschelium, Gastgeber, Jonka Sänger, herzlichen Dank.